Apokalypse.
So, ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Schweiz. Hallo Chris.
Hallo Michael.
Du klingst sehr dynamisch.
Ja, klar.
Ihr ruht euch wahrscheinlich auf den Massen von Geld aus, die zu euch in die Schweiz getragen werden, trotz Strafzinsen. Ich habe gelesen, wir haben ja im letzten Sharepokalypse haben wir das ja nur ganz kurz angerissen, dass ihr Schweizer ja eure Währung jetzt freigegeben habt. Und das war ja ein Riesen-Buhai. Und ich habe gelesen im Spiegel, dass ihr habt ein gutes Geschäftsmodell. Egal, ob man Strafzinsen zahlt oder ob euer Franken freigegeben wird, die Anleger schleppen noch das Geld in den vermeintlich sicheren Hort der Schweiz. Fühlst du dich denn noch so sicher in der Schweiz?
Ja, du, wir wissen eigentlich nicht mehr, wohin mit diesem gedruckten Geld. Das wird hier wirklich an Privatpersonen verteilt. Jeder ist angehalten, selber stapelweise Geld im Keller zu bunkern.
Das stimmt, ich habe gelesen, der 1000-Franken-Schein soll richtig populär geworden sein.
Ja.
Ach je.
Ja, genau,
mein
wilde
Gott.
Zeiten.
Wilde Zeiten, ja, aber die Zeiten entwickeln sich und ich habe gelesen, du scheinst mal dich wirklich auf dem Geld auszuruhen, du hast ja Zeit, auch mal ausgiebiger schriftlich dich zu äußern in deinem Blog und hast einen schönen Artikel geschrieben über HoloLens.
Genau.
HoloLens, sollen wir kurz sagen, was HoloLens ist?
Ja, mach das mal. Mach eine kleine Einführung.
Ja.
Die HoloLens, genau.
Ja, HoloLens, also was war Windows? 10. Also, Microsoft hat ja Windows 10 vor zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon ist, vorgestellt. Ja, ungefähr. Haben sie ja vorgestellt und gut, da haben sie Windows 10 vorgestellt bei dem ganzen Event. Wir haben ja gesehen, die Begeisterung der Presse schlug ja schon fast ins Frenetische.
War schon im PR-Artikel.
Ja, und nein, aber da war eigentlich nichts. Zum Schluss haben sie aber dann richtig so nochmal so einen Kracher gezündet mit HoloLens, einer virtuellen 3D-Brille mit entsprechender Software hinten dran und haben gezeigt zum Beispiel, wie man damit virtuell einen, wie heißt das so schön, eine Drohne konstruieren konnte, die sie anschließend dann auch gleich fertig gezeigt haben. Also es war natürlich nicht in Echtzeit, aber haben das schon gezeigt, wie das funktioniert. Und ja, ich fand es sehr interessant, dass Microsoft es geschafft hat, so ein innovatives Tool Monate, was wahrscheinlich auch jahrelang komplett geheim zu halten und dann so puff, wie früher Apple auf einen Schlag rauszuhauen und sagen, guck mal, hier haben wir was ganz Neues. Gab einen großen Buhai. Und du hast ja das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut, ne? Denn du bist der Meinung, HoloLens ist, auch wenn es jetzt im Moment noch so eine Geek-Technologie ist oder erstmal so ein Konzept, das wird aber kräftig unsere Arbeitswelt verändern.
Ja, genau. Also ich habe auf meinem Blog scholar.ch, auch auf LinkedIn, auf Englisch dann, also denselben Artikel auf Englisch, eigentlich so die These aufgestellt, dass die HoloLens, wenn Microsoft das wirklich durchbringt, im privaten Umfeld eigentlich auch das Umfeld des Enterprises verändern wird. Und zwar ist meine These, die ich schon lange beobachte im Enterprise-Umfeld, dass wir die User-Interfaces der Applikationen, das ist alles irgendwie 10 Jahre hinter der aktuellen Entwicklung dabei. Also hinten dran, Mobile-Unterstützung heißt, also Mobile-Phone-Unterstützung heißt oft nur, dass man irgendwie die Seiten auch mobil, also auf Mobile-Phones anschauen kann. Aber es ist hier noch nicht wirklich irgendwie den Nutzen, wie wenn man eine Uber-Applikation startet, wo ich halt irgendwie GPS-Informationen, Kreditkarten-Informationen ineinander vermische und hier so eine Unified User Experience mache. Das sind so diese Enterprise-Applikationen weit weg. Und das nennt man also die These, oder wie sagt man, diese Technologie nennt man die Sensorification, also all diese Sensoren, die Informationen mitgeben, die ich normalerweise sonst von Hand eingeben muss. Und ich glaube, wenn sich solche Technologien wie eben diese HoloLens, wo ich irgendwie mit Gesten, Bewegungen und so weiter Informationen und GPS-Informationen meine Umgebung mitsteuere, oder inklusive der Umgebung, alle Sensoren die Informationen mitsteuern, dann könnte das schon, wenn es von Microsoft getrieben wird, unsere Arbeitswelt ein bisschen verändern.
Ist das denn jetzt im Vergleich, wir hatten das ja vor 2 Jahren mit Google Glass, ist das denn da so ein großer Unterschied oder geht das in die gleiche Richtung?
Ich glaube einfach, dass Microsoft ein bisschen näher ist an den Enterprises, als es Google dazu mal war. Und ich glaube, ich meine, von der Technologie her, ob es das da irgendwie, was weiß ich, auf die Netzhaut brennt oder auch nicht, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, wirklich der Punkt ist hier eher im hat das Unternehmen hier den Power, das wirklich zu bewegen und eine Begeisterung anzufeuern. Und ich glaube, Windows 10 und diese HoloLens könnten das genau eben sein, dass man sagt, ja, wir haben gesehen, dass wir in den Unternehmen ein UI-Problem haben und ein Mobile-Problem haben. Lass uns das aber überspringen. Wir gehen gleich in die nächste Phase, weil das wird das jetzt gerade so schön hingelegt von Windows 10 und dieser HoloLens.
Na, es sah ja ein bisschen, ja gut, ist schon interessant. Also ein Case, den Sie vorgestellt haben, der mir auch ganz eingängig war, ist, dass Sie mit der NASA zusammenarbeiten und Bilder vom Mars-Roboter nehmen und die dann quasi in so eine dreidimensionale Umgebung packen. Und der Wissenschaftler, der jetzt anfängt, sozusagen diese Bilder auszuwerten, setzt sich quasi die HoloLens auf und kann dann direkt quasi virtuell auf dem Mars rund um den Rover spazieren gehen und kann dann gucken, den Stein, den er da vielleicht interessant findet, von allen Ecken und Enden sich anschauen, weil der Rover natürlich von allen Ecken und Enden Fotos machen kann und mit entsprechender Software diese Fotos dann zum kompletten virtuellen 3D-Raum gebracht haben. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eine Lösung ist, die tatsächlich auch den Anwender und in dem Fall die Wissenschaftler da weiterbringt.
Ja, ich glaube, was mich hier wirklich an diesem Beispiel ein bisschen geflasht hat, ist ja auch so der kollaborative Ansatz. Und das hat mir so ein bisschen ja die Augen geöffnet, das war falsch. Aber ja, das könnte der nächste Schritt sein, im Sinne, lass uns zusammenarbeiten, schauen wir im selben Raum irgendwie dieselbe virtuellen Elemente an, also Augmented Reality Elemente oder Daten, die wir hier zusätzlich angezeigt bekommen. Und die sehen wir alle zusammen. Und ich glaube, das gibt schon nochmal ein bisschen Potenzial. Das ist eine extrem spannende Entwicklung. Aber ja, ich meine, dieses Mars- und Kollaborationsbeispiel ist eines, das macht extrem Laune. Es hatte noch ein anderes Beispiel. Also diese Mars-Geschichte ging dann so, explore the places where you've never been. Und ein nächstes Beispiel war dann so die Frau, die irgendwie den Siphon irgendwie anschrauben musste, über so mit der HoloLens. Und das fand ich irgendwie, genau, sage ich, ja, genau, places where you've never been. Ich meine, es war ein bisschen lustig. Aber ja, genau. Aber nein, der kollaborative Ansatz, den Sie hier gezeigt haben, und auch wenn es eine Studie ist, ich glaube, dieser Sprung, also quasi diese Mobile-Integrationsgeschichte, also Mobile-Applikationen mit all diesen Sensoren, kann man gut überspringen dann in der Enterprises und gleich in so in die nächste Stufe der Sensorification irgendwie einsteigen. Und HoloLens ist dafür prädestiniert, wenn es dann über diesen Prototyp-Status hinwegkommt.
Also bei Google Glass habe ich ja mal einen Case Study aus dem Mai letzten Jahres gesehen von einer holländischen Firma. Die hatten Google Glass im Versandhandel eingesetzt. Das heißt, Ameisen. Mhm. Also die praktisch in den Versandlagern die Aufträge kriegen, die Bestellung zu konfektionieren. Die hatten halt ein Google Glass auf und sind dann von dem praktisch durch die ganze Regallandschaft geleitet worden, wo sie dann die entsprechenden Pakete finden. Das kann ich mir sicherlich gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, Google Glass hat ja auch im Moment so einen kleinen Rückschlag erlitten. Das, was bisher da war, wird eigentlich komplett nochmal neu positioniert und wird nochmal neu umgearbeitet. Im mobilen Bereich, wenn du sagst, bessere UI-Interaktion, setzt man ja zurzeit eher auf diese Sprachkommunikation, was man ja auch gezeigt hat bei Microsoft mit Cortana und mit Siri. Wobei, also ich habe selber das noch nicht so richtig ausprobiert, aber immer jedes Mal, wenn ich irgendjemand sehe, der mir Cortana vorführen will, dann ist immer die Antwort, keine Verbindung oder das ging jetzt doch nicht so richtig. Wie ist das eigentlich bei Siri? Setzt du das ein?
Ja, du bist ja also mir viel mehr als Testzwecke ja nicht.
Ja, auch nicht.
Nein. Das wissen wir. Und ich meine, das ist so diese Prototyp-Stadion und deswegen, ich glaube, ich habe es auch geschrieben, dass ich sehe das noch nicht so plastisch, oder? Dass wenn das in diesem Jahr, wie es da angekündigt wurde, dass das in diesem Jahr noch kommt und dass das dann irgendwie die Qualitätsstufe hat, die man wirklich erwartet. Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum diese Prototypen noch nicht breiter verfügbar sind. Aber Nichtsdestotrotz, ich meine, ich bin ja eher der skeptische Typ und ich irgendwie reklamiere hier auch viel, aber ich glaube, man sollte das auch nicht totreden, sondern irgendwie vielleicht wirklich hier auch mal das größere Potenzial sehen, als nur irgendwie Minecraft zu spielen.
Ja, und auf der anderen Seite, ja, das war glaube ich auch weil du sagst Minecraft, das war übrigens auch ein Beispiel, was sie gesagt haben, dass man quasi mit der HoloLens dann sozusagen in seine Minecraft-Welt selber eindringen kann und praktisch 3D mit dabei
ist. Ja klar, da hatten sie mich, als dieses Beispiel gezeigt wurde, da hatten sie mich schon gekauft, oder? Der nächste Level wäre dann nur noch Porno, oder? Es ist so, wow, oder?
Also man könnte sich auch noch im militärischen Einsatz das eine oder andere vorstellen, also theoretisch.
Ja, klar, theoretisch. Das will ich mir jetzt aber nicht. Dann gehen wir doch lieber in diese
sexuelle Richtung. Genau, lass mich noch mal einen Punkt herausheben. Du sagst ja, Microsoft hat hier sicherlich die Chance, sowas zu machen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, die haben dich geflasht, als sie Minecraft gezeigt haben. Da deckt Microsoft ja den ganzen Privatanwender, den Kiddie-Bereich ab. Auf der anderen Seite haben sie aber mit ihrer Windows 10-Plattform, die ja jetzt als große Plattform von Mobile bis Cloud-Server alles auch als Infrastruktur für den Entwickler und für die Unternehmenslandschaft abdecken will, haben sie natürlich auch die andere Zielgruppe mit dabei. Also anders als bei Google könnte ich mir vorstellen, dass das immer noch ein großer Vorteil ist von Microsoft, dass sie da wirklich alle zusammenkriegen und dann über den spielerischen Akzent das auch in den Unternehmensbereich reinkriegen.
Genau, das glaube ich eben, oder? Das ist sicher einen privaten Fokus, aber ich denke, innovative Firmen wie wir werden dieses Konzept sicher aufgreifen und probieren, das in die Enterprises zu tragen, weil hier wirklich, wirklich Handlungsbedarf besteht und vielleicht hat das Potenzial, vielleicht noch nicht im ersten Release, aber sicher im zweiten Release. Und ich meine, was ich vorher so ein bisschen scherzartig und holzschnittartig hier herausgearbeitet habe, ich glaube, ich habe das auch als die HoloLens da präsentiert wurde, habe ich das, glaube ich, auch getweetet. Das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Pornoindustrie. Und das meine ich ganz ernst. Also ich glaube, das ist auch nochmal hier ein Use-Case-Szenario, das wahrscheinlich unglaublich Potenzial hat, oder, mit dieser HoloLens. Ja.
Weil du gerade Neil Armstrong zitiert hast, so abgewandelt, hast du gelesen, dass seine Witwe beim Aufräumen der Schränke, der Armstrong ist ja, glaube ich, letztes Jahr gestorben, die Kamera gefunden hat, mit der er auf dem Mond gefotografiert hat?
Ja, hat er gestohlen,
habe ich gelesen. Hat so mitgenommen,
ja. Neil Armstrong hat die Kamera gestohlen, oder wo hat er die dann irgendwo raus?
Das wäre was für den Trödeltrupp gewesen, der dann mal kommt, wir suchen mal die Schätzchen, was haben wir denn hier? Oh, die Kamera von 1969 vom Mond, ach, ist ja ganz nett, was bringt die denn?
Okay.
Ganz lustig.
Ja, genau, da habe ich gelesen.
Andere Frage, meinst du denn, dass solche Technologien wie HoloLens das Internet sozialer und heil machen?
Nein.
Was für eine Wahnsinnsüberleitung, oder? Denn ich habe gehört, das Internet ist kaputt und antisozial.
Ja, hat das Andrew Keen gesagt.
Das ist erstmal unser zweites Thema. Das Internet ist kaputt und asozial. Andrew Keen. Wer ist Andrew Keen? Der hat ein Buch geschrieben, ne?
Er hat mehrere Bücher geschrieben. Die werden in der Szene eigentlich noch gut beachtet, aber er ist so ein Internetvordenker, würde ich jetzt irgendwie, oder so, ja, würde ihn irgendwas so bezeichnen. Und Andrew Keen hat ein Buch geschrieben, das, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber sein letztes Buch hat mich irgendwo beeindruckt. Das heißt, The Internet is not the answer, heißt das Buch. Und er nimmt so ein bisschen unsere scherpokalyptischen Themen auf mit der These, dass er sagt, dieser Wachstum dieser Internetfirmen, vor allem dieser großen, diese Monopolbildung, fernab von Regulationen, weil sie eben international funktionieren, in einer Geschwindigkeit, die meisten Regierungen komplett überfordern, einfach die Strukturen der Regierungen und Staaten überfordert, führt eigentlich leider nicht dazu, das, was man sich immer erhofft hat, dass neue Jobs kreiert werden, sondern führt eigentlich dazu, dass eben Jobs verschwinden. Und er legt das in seinem neuesten Buch, The Internet is not the answer, legt er das eigentlich aus. Und er ist jetzt nicht irgendwie ein Super-Sozi oder irgendwo sehr links gepolt. Und es ist sehr, sehr erfrischend zu lesen. Und
Ja, er war ja auf der DLD-Konferenz, das ist ja diese von Pomboda Verlag immer organisierte Konferenz.
Digital Life.
Live.
Was heißt das?
Digital Life Design. Jedenfalls DLD gibt es schon seit, ich glaube, gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Mhm. Vor 10 Jahren haben die angefangen. Und es ist immer so eine Vordenkerkonferenz, da ist auch viel Murks erzählt worden. Aber da war er auf dieser Konferenz in einem Interview mit jemand von TechCrunch.
Genau.
Den hat er ganz schön auflaufen lassen in dem Interview und hat den TechCrunch-Leuten vorgeworfen, also auch den Medien, dass sie eigentlich auf jeden Hype aufspringen und immer sagen, wow, Wahnsinn, toll, und das völlig unkritisch raushauen, wenn also, und die haben sich auch auf das beliebte Uber ja gestürzt. Der war wohl auch auf der DLD, der Chef von Uber, hatte am Vortag gesagt, ja, Uber ist toll und wir machen 50.000 Arbeitsplätze und so weiter. Alle Medien kolportieren das, rechnen das weiter, aber keiner fragt mal, schafft er das wirklich oder was machen die eigentlich? Die bewegen sich mittlerweile, Uber kreiert doch keine Arbeitsplätze, sondern du musst dein Auto mitbringen, du hast keine Krankenversicherung, alles das, was so in den Jahrzehnten der sozialen Revolution an Werten und an Absicherungen für die Arbeiterklasse geschaffen wurde, wird da eigentlich komplett ad absurdum geführt.
Alles mit dem Argument, oder? Wir machen eine Disruption im Markt, aber zum Guten, und in Tat und Wahrheit stellt sich immer heraus, nein, es dreht sich eigentlich nicht zum Guten.
Ja, er hat auch gesagt, dass so Firmen wie, was habe ich gesehen, Firmen wie Instagram und wie WhatsApp, die also 10 Milliarden Wert haben und noch mehr. Instagram hat, glaube ich, die haben alle nur unter 100 Mitarbeiter, die sie beschäftigen, werden aber mit einem riesen Börsenwert gehandelt. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, es führt eigentlich nur dazu, dass solche Monopole gebildet werden. Und die einzigste Währung, wie hat er gesagt, die einzigste Währung, die im Netz zählt, ist einfach Daten.
Ne? Ja.
Datensammlung.
Ja, genau, und die sind halt einfach virtuell, und virtuell ist schnell weg, und wenn uns hier irgendetwas mal trifft, sei es kriegerisch oder irgendwelche terroristisch, diese Datencenter werden irgendwie mal abgeschaltet, dann ist das weg, null, aus. Mhm. Ich meine, Airbnb ist auch so ein gutes Beispiel. Ich meine, mittlerweile hat die Firma einen Wert, die 50% von der Hilton Hotelgruppe entspricht. Ja, aber die Hilton Group hat 50.000 Angestellte, 1.000 Hotels, physische Hotels auf der ganzen Welt. Also, ich meine, kann man schon sagen, ja, sonst ist einfach irgendwie ein Stückchen Software, und das macht alles Sinn. Ich sehe das, dass das auch einen Wert haben kann. Ich sage einfach.
Genau. Berlin, gerade weil du Airbnb erwähnst, hat, glaube ich, das, ich weiß gar nicht, was schon das Landesgericht oder jedenfalls ein Gericht hat gerade entschieden, dass wenn du eine Mietwohnung hast und die über Airbnb vermietest, das kann dazu führen, dass dein Mietvertrag gekündigt wird, und das ist dann auch rechtens, dass der gekündigt wird.
Echt?
Das ist eine Nutzung, die nicht erlaubt ist, und das gibt ja auch gerade hier in Berlin, also wir haben ja gerade im Innenstadtbereich auch eine gewisse Engpass an bezahlbarem Wohnraum, und es gibt viele, viele in Berlin in der Innenstadt, die ihre Wohnung mittlerweile als Ferienwohnung umgewidmet haben, also nicht richtig offiziell, halboffiziell.
Aus was für eine Wohnung?
Als Ferienwohnung, also praktisch als Wohnung, wo du die halt auf tageweise und für Touristen vermietest, ne? Und das gibt mittlerweile, sind die Bezirksämter dagegen auch vorgegangen, um das einzustellen. Und da sieht man auch, dass eigentlich so eine Sache wie Airbnb ja ganz interessant ist, weil ich kann halt in irgendeine Stadt gehen, habe ein anderes Ambiente, und es hat im Prinzip ja was Sinnvolles, aber du umgehst natürlich das ganze Hotelbereich, ob die Leute, die das über Airbnb ihre Wohnung vermieten, ob die das auch richtig versteuern, ist die zweite Frage. Was ist dann mit den Mietern, die in dem Haus sind, die da leben und die dann praktisch alle 3 Tage irgendwie neue Leute da drin haben? Das ist halt, wie gesagt, schon Disruption. Ne? Das ist, Internet macht es möglich, über sowas zu verteilen, aber Airbnb und alle kümmern sich dann nicht darum, ob vorhandene Regularien und soziale Errungenschaften einfach auch behalten werden. Da wird nicht nur das Geschäftsmodell gekillt, sondern es werden auch eben die sozialen Errungenschaften mitgekillt.
Genau, und es ist ja nicht so, dass, dass dieses Geschäftsgebaren, wie soll ich sagen, diskussionslos überall geliebt wird. Das ist auch in den USA nicht durch die Bank so. Also auch hier sind sie unterwegs. Es ist halt einfach so, dass man das Deckmäntel hinter wir tun Gutes immer eigentlich so ein bisschen mitschwingt bei diesen Themen. Und zwar weil Disruption ja oft eigentlich in diese Share Economy kommt. Und ich glaube, es war so eine Hauptthese auch bei diesem Interview von Andrew Keen, dass er eigentlich sagt, diese Share Economy klingt zwar auf den ersten Moment extrem nett, in Tat und Wahrheit ist es immer disruptive und zerstört. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, sicher ein spannendes Interview, das müssen wir unbedingt in die Shownotes nehmen, weil er vertritt hier sehr, sehr fundiert eine komplett andere Meinung als irgendwie die Leute, die normalerweise auf diese DLD-Konferenz gehen.
Ja. Spannend. Und der hat aber auch den DLD-Menschen, also den TechCrunch-Interviewer, hat aber auch ziemlich auflaufen lassen, weil der ihn dann zum Beispiel sagte dann, ja, aber guck doch mal, die arabische Revolution mit Twitter und so weiter. Das heißt, was ist mit der arabischen Revolution? Das mit Twitter, das war doch einfach nur so ein Zickzack, aber ist da letztlich was draus geworden? Nein,
genau.
Nichts. Ne? Das ist alles nur der Hype, so riesengroß Hype und nichts Konkretes da geworden. Das haben wir aber hier auch schon öfter mal bemängelt, dass wenn wir auch in unseren Kreisen uns mal umschauen, dass du dann eigentlich siehst, da ist so wirklich dieses, nicht bashen heißt das ja nicht, sondern diese News-Schleudern, ja, alles wird ba und nach 2 Tagen ist alles wieder vergessen und nichts dahinter, aber jeder hat es mal gepostet. Das hat ja auch, sagen wir mal, ich glaube, hat das nicht Sascha Lobo auf der letzten Republika, der hat doch auch mal allen Leuten auf der Republika die Leviten gelesen und hat gesagt, so hier, ihr Leute, wir hier Netzpolitik, das ist die Webseite und die setzt euch für eure Rechte ein. Wer von euch hat denn denen schon mal was gespendet?
Genau.
Da haben sich wohl alle gemeldet, ja, ich habe mal ein Like auf Twitter gemacht oder ein Like auf Facebook und ein Retweet gemacht. Und damit ist dann für uns die Sache auch erledigt gewesen. Ne?
Ich glaube, wir hatten sogar wir hatten auch mal eine Sherpocalypse-Ausgabe, die wir so genannt haben. Ich glaube, Handeln statt Liken oder irgendwie so, siehst du da.
Aber das sieht man an allen Ecken und Enden. Ist schon Wahnsinn. Ach, übrigens, weil du Airbnb, weil wir gerade noch gesagt haben, verlinke ich auch nochmal in die Shownotes, hat auf The Verge, also dem Online-Magazin The Verge, die haben berichtet über jemanden, der hat Airbnbs Daten genommen und hat mal die Vermietungsangebote von New York auf eine Karte gepackt. Und wenn du die dann anguckst, für jeden Vermietungsort einen Punkt gesetzt, dann ist Manhattan also tiefrot, wo du denkst, und das scheint ja mittlerweile der Großteil von Manhattan und umliegenden Regionen eigentlich nur noch von Airbnb vermietet zu werden.
Ja, ja, unglaublich. Oder? Es ist ja nicht schlecht, aber es bewegt sich halt immer außerhalb der Gesetze und in der Regel sind die Gesetze ja nicht da, um die, also und klar, man hat manchmal das Gefühl, dass diese Regulatorien da sind, um dich zu gängeln, aber eigentlich ist es da, um einen gewissen Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten, für das der Staat ja auch verantwortlich ist und diese Disruption läuft dann immer daneben nebendurch. Gut.
Ist so. Du wolltest bestimmt was über, weil wir gerade so ein bisschen bei Überwachung und all so Dinger sind, erzählen zu BMW Connect.
BMW Connect, das war eine schöne Geschichte, die so letzte Woche da plötzlich hochgepoppt ist. Es geht darum, dass irgendwie BMW hat eine Technik eingebaut, oder die neueren BMW-Auto haben eine Technik eingebaut, die nennt sich Connection Drive. Das ist quasi so eine Mobilfunk. Einheit, die in dem Auto eingebaut ist, darüber können Sie Updates empfangen und darüber kann ich auch irgendwie mein Gerät steuern, also mein Auto steuern, so mit, ich glaube sogar Mobile Phones. Und jetzt wurde eben festgestellt, dass man dieses BMW Connected Drive recht einfach hacken kann, sprich, ich kann eigentlich relativ einfach mit einem Mobiltelefon ein fremdes Auto öffnen. Und das war natürlich so eine kleine Bombe, ist klar. Und dann hat man sich so ein bisschen da reingestößt und gewühlt. Wie machen die denn das? Kann man verschiedene Punkte an die Oberfläche. Eines war natürlich wirklich, dass die 2015 irgendwie noch mit HTTP Klartext unterwegs waren. Und das haben sie jetzt geändert. Klar, das machen sie jetzt, machen sie HTTPS. Fand ich jetzt schon noch irgendwo erstaunlich, dass, oder wir wissen das so, dass jede Firma, die irgendwie etwas Internetmäßiges unternimmt oder Internet of Things unternimmt, macht immer dieselben Fehler. Zuerst mal ein bisschen ungeschützt, dann nehmen sie alte Protokolle und alte Stacks. Es ist immer wieder dasselbe und auch BMW läuft hier in dieses Ding hinein. Ich meine, kann man sich jetzt ein bisschen wundern, sagen, okay, das sind jetzt irgendwelche Stümper und wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen und ich hab so ein bisschen überspitzt eigentlich gesagt, ich meine, diese Stümper wollen hier die Autos ohne Fahrer programmieren, das ist zumindest das, was sie uns da zeigen. Ich meine, was soll man dazu sagen? Ich kann nur sagen, Mütter, haltet eure Kinder fest, oder? Wäre jetzt ein bisschen frech, aber was wirklich für mich die absolute Scherpokalypse ist, ist eigentlich, dass ich in diesem Zusammenhang eben gelesen habe, dass in diesen BMW-Autos werden Mobilfunkeinheiten verbaut, die eine SIM-Karte eingebaut haben, die nicht dem Fahrer gehört, sondern BMW.
Aha.
Jetzt ist das schon speziell, was mit dem geht, weil ich, die gehört nicht mir und BMW hat hier die Möglichkeit, Daten einzuspielen, logischerweise Daten auch auszuspielen, mich auch zu orten, ohne dass ich weiß, was BMW eigentlich irgendwie gerade aktuell auf meinem Auto, mit meinem Auto und so weiter macht. Und das finde ich jetzt schon noch irgendwie so ein bisschen im Rahmen von der Internet of Things. Ist es genauso diese Diskussion, oder? Wie habe ich es unter Kontrolle, was mein Gerät sendet und was ist überhaupt ein Gerät? Und offensichtlich ist das Auto auch ein Gerät, wo ich zwar kaufe, irgendwie ausfasse, als irgendwie Werk, kaufe ich das von meinem Händler, aber trotzdem sind da Elemente drin, die BMW für sich beansprucht.
Das ist schon überraschend, ne? Vor allen Dingen, du sagst ja, jetzt könnte man auch sagen, okay, BMW, wenn sie das mal hinkriegen mit dem sicheren Schlüssel und der Verschlüsselung und so weiter und so fort. Aber es könnte jetzt auch jemand sein, der böswillig da eindringt und dir dann mal während der Fahrt, ich weiß nicht was, mal die Bremse abschaltet oder keine Ahnung, was dann passiert. Ich meine,
ja, mal das. Aber es könnte auch sein, dass sie irgendwie sagen, wir suchen einen Terroristen, der ist irgendwie von München nach Berlin gefahren. Mit dem Auto gestern zwischen 9 und 10 könnt ihr bitte mal schauen, liebe BMW, wer alles von da nach da unterwegs war. Und schon bist du so ein Raster irgendwo drin, ja? Ohne dass du es weißt. Ohne dass irgendwie jemand dir anzeigen muss, dass du jetzt irgendwie polizeilich untersucht wirst, dass da irgendwie Verdacht, ohne dass ein Verdachtsmoment gegenüber dir eigentlich da ist. Ich meine, das ist so die Diskussion.
Naja, es kommt noch was anderes hinzu, wenn du überlegst, je mehr solche Technologien eingebaut werden, wo du dann das Ganze noch updaten sollst. Ich meine, was machst du eigentlich mit so einem Auto in 15 Jahren? Ich meine, wenn du jetzt guckst, so Windows XP hat mal 13 Jahre lang gehalten und dann war Schluss mit Updates. Was machst du eigentlich jetzt noch mit Autos, die dann 15 Jahre, ein bisschen in die Zukunft gucken, fahren und die dann ja auch noch sicher sein sollen? Und wenn dann irgendwo in deinem System ein Hack gemacht wird, dann sind plötzlich alle BMWs, die du im Jahre 2015 gekauft hast, plötzlich einem Leak ausgesetzt, das nicht mehr gefixt wird.
Ich meine, das Szenario, was du hier da zeichnest, das ist gar nicht so unmöglich, ja. Absolut. Das wird vermutlich auch so sein, weil es ist Next Generation und wird nicht mehr unterstützt, vielleicht noch 5 Jahre und dann.
Ich hatte früher mal ein Fiat 127, schönes, nettes Auto. Da konnte man noch selber die Bremsen wechseln und da hast du den Motorraum aufgemacht und da wusstest du, wo was ist. Heute, wenn du heute dein Auto aufmachst, da bin ich ja froh, wenn ich noch ein Öl wechseln kann, also zumindest ein Öl nachfüllen kann, wechseln ja auch schon gar nicht mehr, und Scheibenwaschwasser nachfüllen kann. So, der Rest ist auch schon sauber schön eingekapselt. Da kommst du ja an das meiste gar nicht mehr ran. Und da musst du ja eigentlich mittlerweile bei so viel Elektronik da schon hingehen. Und wenn du jetzt noch mehr solche Technologien rein, die dann quasi bis an die Basis gehen, dann Hallöchen. Ne?
Ja, und wir legen uns das natürlich jetzt hin. Also der Internet of Things wird noch mehr solche Leaks, also solche Probleme jetzt zeigen und wird auch die Diskussion dann befeuern, oder? Weil die Diskussion war ja nur bei BMW, mein Auto kann gestohlen werden, aber eigentlich ist es meins, ich kann das ja auch fixen und man kann auch, wie soll ich sagen, durch diesen Software-Update, der stattfindet, kann ich das lösen und das ist ja auch gut, das ist auch positiv. Aber die Diskussion müsste eigentlich an einem anderen Ort stattfinden, weil das ist eben eine Scherpokalypse, wie dieser Podcast so schön heißt.
Ein Satz, was du mich gerade angesprochen hast mit den selbstfahrenden Autos und so weiter, da habe ich noch einen ganz interessanten Kurzbeitrag gelesen. Der hat gesagt, er möchte nicht in der Haut des Programmierers stecken, der für so ein selbstfahrendes Auto den Algorithmus programmieren soll, ob er im Notfall lieber die Oma oder das Kind umfahren soll.
Ja, genau.
Ja, ist schon. Ja, so. Genau. Wer macht denn die Entscheidung da? Ne? Das ist schon Wahnsinn.
Das ist so ein klassisches Problem mit den Autos. habe da mal einen interessanten Podcast zugehört, das, was du jetzt genannt hast, oder? Ich kann nur noch irgendwie in einen Schulbus fahren oder in eine Gruppe Fußgänger. Was mache ich jetzt, oder? Wie entscheidet sich die Software? Aber auch viel, viel banaler, oder? Zwei Autos fahren aufeinander zu und der Unfall ist unausweichlich. Kann ich hier noch etwas steuern und wie entscheiden beide Autos und so? Da sind wir noch weit weg. Das sieht man wirklich an diesen Grundproblemen, sind wir noch extrem weit weg.
Aber was das mit dem Connect auch nochmal, das hast du auch gerade angesprochen, dass du darauf gekommen bist, dass die SIM-Karte sozusagen BMW gehört, das hast du aber auch nur dadurch rausbekommen, dass du dir mal die Bedingungen sozusagen genauer durchgelesen hast.
Ne? Klar, und erst einmal dieses Leak aufgetaucht ist. Ja? Ich weiß gar nicht, ob du die, ich meine, ich habe keinen aktuellen BMW gekauft, oder, aber ich nehme nicht an, dass du da Terms and Conditions unterschreibst. Du unterschreibst irgendwie einen Kaufvertrag für ein Auto, oder?
Genau, aber das wird natürlich irgendwo wird das schon hinterlegt sein, auch in den AGBs irgendwann. Aber wer liest schon die AGBs? Und da habe ich auch noch was Kleines gefunden. In England hat die Firma F-Secure Hotspots verteilt und hat gesagt, wer diesen nutzen will, der muss unsere Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und in diesen Nutzungsbedingungen stand drin, mit der Benutzung dieses Dienstes willigen Sie ein, dass Ihr erstgeborenes Kind F-Secure überlassen wird. Zeitpunkt und Nutzungsart werden vom Unternehmen festgelegt. Und alle haben das abgehakt, weil keiner sich das durchliest. Das ist Wahnsinn. Ja. Also kann man alle nur auffordern, schaut mal in die AGBs rein, um zu sehen, oder in die Bedingungen rein, was sich da vielleicht hinter dem einen oder anderen vermeintlich interessanten Dienst für Fallstrecke verbindet.
Verbindet. Ja, das ist, eine schöne Geschichte.
Hast du schon mal die Nutzungsbedingungen für Windows durchgelesen, wenn du die abklickst? Nein. Oder von Apple, wenn immer wieder was kommt, die neuen Bedingungen?
Nein, ich bin natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Ja, ich lese die, oder? Ich gehe immer so Security und Privacy, suche ich mir raus. Okay. Also so die Gewährleistungspflicht und so, die lasse ich irgendwie weg. Aber ich schaue mir das immer an. Aber das hat damit zu tun, weil ich mich so ein bisschen hier um diese Dinge irgendwie kümmern.
Ja, AGBs war ja auch der nächste Aufreger. Facebook-AGBs, die ja jetzt zum 1. Februar geändert wurden. Da gab es ja auch einen großen Aufwand. Oder einige haben gesagt, das war es jetzt mit Facebook, wir ziehen uns zurück. Ich glaube, der andere hat sie auch rausgehängt. Ich hau ab. Bist du aus Facebook raus?
Nein. Ja, was will man? Was will man?
Das zeigt aber auch so ein bisschen die Arroganz von Facebook, dass sie sagen, ja, das ist jetzt unsere Sache. Ob das jetzt mit euren regionalen Gesetzen hinsichtlich Security, Datenschutz, Datensicherheit übereinstimmt, ihr müsst uns ja nicht nutzen. Wer nicht will, der muss rausgehen, und ansonsten ist das zu akzeptieren, und ab 1. Februar gilt das dann halt für alle, und wer nicht will, der muss halt rausgehen.
Ich meine, ich habe gemacht, was möglich ist, habe irgendwie meiner Facebook-App den GPS-Zugang irgendwie verboten, all diese Dinge halt, aber ich meine, was will man? Ich verstehe sogar aus Facebook-Sicht, dass sie das irgendwie tun, dass sie diese Trackers über Facebook hinaus halten wollen, und um hier bessere Profile zu erstellen. Das macht ja komplett Sinn. Ich meine, ihr Businessmodell ist Werbung, und sie unternehmen alles, um dich besser zu profilieren. Ich meine, wer das noch nicht gecheckt hat, ist selber schuld und soll sich abmelden. Also ich glaube, die Aufregung hier ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen gesucht. Schwieriger finde ich ja, wenn dann so ein Spiegel Online oder all diese Online-Medien sich da künstlich aufregen, und ich habe da mein Ghostery ja immer am Laufen, zum sehen, was ich für Tracker und Beacons irgendwo auf diesen Seiten rumtreiben. Und ich meine, die sind voll, oder? Die sind voll, die tracken selber auch und schreiben hier so einen Artikel, wo sie dann sagen, ja, Facebook AGBs, oder diese Lausbuben hier, oder, tracken dich mit und so. Sie selber, oder? Hauen aber die 16 Tracker, die da mitkommen, die Facebook-Likes, oder wo eben genau diese außerhalb von Facebook diese Tracker dann mitgehen, die sind alle auf ihren Seiten installiert. Also es ist so quasi, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein.
Ja, da kann man nochmal den vorhin schon zitierten Andrew Keen erwähnen. Der hat nämlich auch gesagt, die Währung im Internet ist Surveillance, also Überwachung. Mhm. Also Google und auch Facebook, die bieten ihre Dienste zwar frei und kostenlos an, aber du bezahlst mit Überwachung. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Überwachung wie NSA, sondern einfach, wie du gesagt hast, Facebook trackt jetzt einfach mehr Informationen, mehr Signale, um deine Profile besser auswerten zu können, um bessere platzierte Ads zu schalten. Und das macht Google genauso. Insofern zahlst du da einfach mit einem gewissen Maß an Aufgabe von Privat und
Du ziehst dich ein bisschen aus und das ist der Preis für Facebook.
Ja, was haben wir noch?
Ja, komm, eine Geschichte. Ich meine, es war die zwei Wochen der Sharepokalypsen. Aber eine Sharepokalypse war wirklich, wirklich sehr cool eigentlich, und zwar Samsung und seine Smart TVs. Es war nicht so groß in den Medien, oder? Aber es ist eigentlich eine extrem schöne Geschichte, weil Samsung es nicht verheimlicht hat. Oder? Samsung hat das irgendwie laut und deutlich in seinen Terms and Conditions geschrieben, und zwar in einer Sprache, die jeder verstehen würde. Also nicht in einer Juristerei oder Juristensprache, sondern irgendwie genauso, wie man halt irgendwie normale Menschen sprechen. Und eigentlich stand da, achten Sie, so im übersetzten Sinne, stand da, achten Sie darauf, was Sie vor einem Smart TV, der mit dem Internet verbunden ist, in ihrer Stube privater sprechen, weil dieses Gesprochene wird aufgezeichnet und wird dritten Firmen außerhalb von Samsung zur Analyse weitergeschickt.
Ja, weil diese Smart TVs per Spracherkennung steuerbar sind, ne?
Genau. Ja, und deswegen hören sie immer mit, oder? Und wenn ich hier mit meiner Frau oder meinen Kindern spreche, dann kommt das mit und das wird dritten Firmen weitergeschickt. Und da sie offensichtlich die Datenschutzbestimmungen dieser dritten Firma irgendwelche Länder nicht unter Kontrolle haben, haben sie das hingeschrieben aus Sicherheitsgründen. Ja, das zeigt wieder, der Internet of Things zeigt ein bisschen, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung mehr, was eigentlich passiert, wer was mit meinen Daten macht, ob jetzt BMW mein Auto updatet, ob ich das will oder nicht. Oder ob mein Fernseher irgendwo mithört und irgendwo in Zimbabwe wird irgendwie ausgewertet, was mit meinen Daten geht, und die verkaufen das wieder um Facebook und die probieren eine Korrelation zu machen, weiß ich einfach nicht. Und ich meine, man kann schon sagen, ich ziehe mich ein bisschen für Facebook aus, aber dann ziehe ich mich ein bisschen noch für BMW und noch ein bisschen für mein Smart TV aus, und irgendwann stehe ich dann ziemlich nackig da.
Na, und für Amazon auch. Amazon hatte doch auch diesen
Echolon.
Nein, das war auch das.
Echolon,
ja.
Aber es ist eigentlich Echolon, oder? Diese
Überwachungssoftware. Ja. Aber da gab es ja auch dieses Demo-Video, wo praktisch dann diese kleine schwarze Säule da im Wohnzimmer steht, und jeder, der irgendwie eine Frage hat, fragt dann Echo, und das antwortet so niedlich. Das sieht alles so putzig und nett aus, aber kein Mensch denkt darüber nach, dass die Daten nicht auf dem kleinen Kistchen verarbeitet werden, sondern alle über die Leitung irgendwo in die Cloud geschickt werden, prozessiert, verarbeitet, analysiert werden und dir dann als Antwort zurückgeschickt werden.
Genau, und so schnell geht es, bis dein erstgeborenes Kind Amazon gehört.
Ja, das hast du aber schon in den AGBs mit Amazon Prime. Ja, ja, mein Guter, ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ja, es sind viele Dinge aufgepoppt, aber ich glaube, das sind so die größten Sharepokalypsen in den letzten paar Wochen.
Aber Internet of Things ist spannend. Ich möchte in diesem Jahr wieder auf die CeBIT gehen. Ich weiß, du überlegst auch, ob du mitkommst. Darf ja mal gucken, ob wir es schaffen. Es gibt auf der CeBIT diesmal eine eigene Halle mit gerade zu dem Thema Internet of Things. Vielleicht kann man sich ja mal da das eine oder andere anschauen, was denn woran gebastelt wird, und vielleicht fällt uns da noch die eine oder andere Sharepokalypse auf. Wäre sicherlich spannend. Falls jemand eine Freikarte haben möchte, ich habe noch ein paar Codes bekommen von Microsoft, die kann ich gern weitergeben. Schickt einfach eine E-Mail oder einen Kommentar an unsere Seite sharepokalypse.de, da gibt es auch die Shownotes. So, dann habe ich jetzt auch meine Pflicht erfüllt. Ja, dann können wir jetzt gepflegt ins Wochenende gehen, oder?
Sehr schön. Ja, Wochenende noch nicht, ein bisschen Arbeit liegt noch an, aber es zeichnet sich ab, das Wochenende.
Wir zeichnen ja immer Freitag vormittag.
Ja, genau. Alles klar, danke.
Hat mir wieder Spaß gemacht. Schöne Grüße in die Schweiz.
Schöne Grüße nach Deutschland. Tschüss.